Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Moin zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Kiezmenschen. Ich bin Wiebke Bromberg, Marius Röhr und Kult, Cobra, Co-Horst, Fabian Zart sind auch mit dabei. Und er guckt schon wieder ganz betroffen.
Co-Horst, Alter.
Und wir begrüßen erst einmal unsere Protagonistin Petra Reutsch, auf dem Kiez bekannt als Panik-Petra. Freundin von Udo Lindenberg, also eine Freundin von Udo Lindenberg, der in Kürze 80 wird.
Ich stelle mir das mal richtig, nicht die Freundin. Ne?
Nein. Und Miterschafferin der Panic City. Jetzt aber, moin, liebe Petra.
Moin.
Genau.
Du bist Hallo, nicht, Petra.
Du bist nicht die Freundin von Udo Lindenberg.
Nee. Da hat er eine andere.
Dafür hat er eine andere.
Genau.
Aber du hast mit ihm ein Universum erschaffen.
Sozusagen. Ja, er hatte das letztes Jahr so schön gesagt, die Hebamme der Panic City. Das fand ich ganz schön. Ich bin ja da schon gewesen, als es nur die Idee gab von Udo, Corny, Littmann und Axel Strelitz. Und bin dann dazugekommen und habe das Ganze mit aufgebaut. Ich kenne also immer noch tatsächlich jede Schraube in der Panic City. Wobei sich das dieses Jahr wahrscheinlich ändert, dass ich nicht mehr jede Schraube kenne, weil ich nicht mehr bei jedem Vorgang dabei bin.
Ja.
Aber ja, 8 Jahre meines
Aber die
Lebens.
Hebamme, das ist irgendwie sehr wertschätzend, ne?
Finde ich auch. Fand
du hast
ich
das
sehr
Baby
schön.
Auf die Welt
gefreut.
Geholt. Ja. Und Panik Petra, wer hat dir den Namen verpasst?
Ja, das war deine geschätzte Kollegin Fanny Fantastic. Und zwar damals noch in Funktion als Assistent bei Corny Littmann. Hatten wir natürlich miteinander zu tun. Und dann irgendwann hieß es so mal, wie war dein Name nochmal? So nach in den ersten Wochen irgendwie. Ich so, na Petra, so schwer ist das jetzt auch nicht. Ja, dann nenne ich dich jetzt Panik Petra, dann weiß ich, wo ich dich hin einordnen kann. Ja, und seitdem ist der Name irgendwie hängen geblieben.
Alle kennen dich auf dem Kiez als Panik-Petra.
Nein, ich sag mal so, wenn Fanny Fantastic sich einen Namen merken muss, dann muss sie da auch immer eine doppelte Deutung reinhalten. Naja, ich meine, sonst wird sie sich ihren Namen auch nicht merken können.
Ja.
Fanny Fantastic. Wisst ihr, was das eigentlich heißt auf Deutsch übersetzt?
Dürfen wir das jetzt laut sagen?
Weiß ich nicht, aber ich probiere es mal.
Ja, darfst du.
Fröhliches Fötzchen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, ja,
und das
kann man
passt. Das passt. Und Panik-Petra weiß ich nicht. Porno-Petra finde ich eigentlich schöner.
Aber ich bin ja jetzt seriös.
Nein. Du bist total seriös.
Nein.
Aber passt Panik Petra zu dir aus, so vom Typ her?
Also ich bin nicht panisch, ne? Also ich halte es eher so wie Udo. Das ist keine Panik bei ihm. Das ist ja immer das, woher das Ganze mit der Panik bei der Panic City auch kommt. Dass er immer sagt, keine Panik, Leute, wir kriegen das schon hin. Ne? Also keine Panik auf der Titanic. Und das ist, glaube ich, schon auch so zu meinem Motto mit geworden. Also ich kriege in den heißesten Situationen irgendwie noch ganz viele Sachen gemanagt, wo andere wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden. Und ich mache das auch gerne. Ich liebe das, wenn Trubel um mich rum ist.
Du bist die No-Panik, Petra, eigentlich.
Sowas von.
Ja, der Name klärt bei Kacke.
Der Name ist
Panik
auch.
Petra, finde ich blöd.
Aber Panik Name. Petra, da denkt jeder.
Ja, das ist schön.
Oh Mann, ja, aber da denkt jeder, oh, die macht immer so eine Thermik hier, die alte. Die ist aufgedreht.
So alt ist sie gar nicht.
Nee,
so alt
ist
nein, nein, nein,
nee,
nein.
Das
nein.
Stimmt.
Wir haben das gut ausgeleuchtet. Sie ist viel jünger aus.
Ja.
Ah. Ach, diese Romantik hier.
Ja, ja.
Charmeur durch und durch.
Deswegen ist Fabi hier mit am Start. Ja. Der sorgt hier für Romantik. Kommen wir mal zu Udo. Der wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Stolze 80. Und er hat selber gesagt in einem Interview, dass er die Zahl echt nicht sexy findet. Also hadert er wohl ein wenig damit, oder?
Ich glaube nicht. Also ich habe auch mal, ich habe letztes Jahr sehr mit meinem Alter so gehadert. Und
wie alt bist du?
Das fragt man eine Frau nicht.
Ja, Mann,
ich bin
nicht
jetzt gerade
ja.
schon alt geworden.
Wie,
und,
ja, wie alt?
Das habe ich am Sonntag einmal ausgesprochen vor 2 Wochen und jetzt wird es wieder einfach totgeschwiegen.
39.
Dankeschön. Ja, jetzt werden wir Freunde.
Genau.
Mit wie vielen Erfahrung?
Mit ein bisschen Erfahrung.
Ja, alles klar.
Ja, und ich hatte wirklich mit dieser Zahl irgendwie letztes Jahr schon so gedacht, so boah, wenn du da irgendwie... Das ist ja dann irgendwie offiziell alt und das finde ich blöd. Und ich habe mich mit auch mit Tina Acke und mit Udo so drüber unterhalten. Und die meinten dann auch beide so zu mir, verstehe ich nicht, wie kann man Probleme im Alter haben? Ist doch toll, wenn man irgendwie alt werden kann. Ne? Viele andere sind schon in viel früheren Jahren gegangen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Udo hat ja auch tatsächlich Rock'n'Roll gelebt mit allen Sachen. Aber bei mir war das echt so, es hörte sich so alt an irgendwie. Weil ich glaube, er zelebriert das schon. Er hat ja auch gesagt, er will unbedingt im Club der 100-Jährigen kommen. Ne? Also das nehme ich ihm auch noch volle Kanne ab.
Und dann macht er auch eine Party, ne?
Ja.
Also zum 80. nicht, aber zum 100. dann. Eine fette Party.
Also ich würde gerne nochmal über das Alter reingrätschen. Alter ist eine Scheißzahl. Leck mich am Arsch. Das ist furzegal. Ja. Also ganz ehrlich. Und mein Opa, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, Mann ist so alt, wie man sich fühlt und eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt. Und es gibt Stellen bei Frauen, die fühlen sich immer an wie Anfang 20.
Ganz
hier,
genau.
Ohrläppchen, Ding-Dong. Seht, was du jetzt wieder denkst.
Ja, ja. Nee, ja, ja. Meine Ohrläppchen sind
und
ganz
frisch. Ehrlich, ob du jetzt 40, 50 oder 60 geworden bist, ne, es spielt keine Rolle. Ja. Wenn du strahlst, du siehst gut aus und fick dich, Alter. Echt ganz ehrlich. Was soll der? Je Oller, je Doller, das ist das
ja,
Ding.
Ja, das stimmt
so.
Auch. Ja.
So.
Aber Udo hat kein Problem damit. Siehst du, und er ist 18.
Also ja, wenn er wirklich, der plant seinen Club der 100-Jährigen und guckt, wen er da noch mitnehmen kann. Und finde ich auch gut. Also.
Wie alt empfindest du Udo? Weil ich finde das schon, ich finde das schon krass. 80 finde ich schon, ist für mich so ein Alter, wo ich an Großvater denke, so ja. An Opa.
Wenn man diese Zahl hört. Ja,
hallo, ich bin auch Opa.
Ja, du bist auch Opa, das stimmt.
Und mein Vater ist auch 80, der wird 81, der ist Uropa. Und das ist der stolzeste Mensch, den ich sehe, wenn er seinen Urenkel sieht.
Aber es ist ja schon ein Alter, musst du ja zugeben. 80 ist schon so ein Alter, wo man denkt, okay, das ist schon wirklich echt auch ein ganz schöne Leistung.
Ich fand das total bezeichnend, als ich bei der Panic City angefangen hatte, das war 2017, musste ich ja Udo erstmal so kennenlernen, weil ist ja schon wichtig, ne, wenn du so eng miteinander zusammenarbeitest, dass du dich auch irgendwie verstehst. So, und um ehrlich zu sein, da war ich auch tatsächlich das erste Mal aufgeregt. Eine gute Freundin von mir sagte, mein Gott, also ist jetzt nur nicht der erste Prominente, den du kennenlernst, du bist du sonst nicht aufgeregt, wo ich gesagt habe, ja, aber wenn wir uns doof finden, dann funktioniert das nicht mit dem Job auch. Weil ich war überhaupt kein Udo-Fan, als ich da angefangen habe. Und ich kannte deswegen auch so seine Konzerte und so nicht. Natürlich kennt man seine Songs. Dann sind wir zu diesem zur Eröffnungstour da in Timmendorf gefahren, wo er dann im Maritimhotel ja sehr mit diesem Familien- und Freunde-Konzert immer startet, seine Tour. Und dann war ich dabei und dann sagt er so zum Schluss so, und wie findest du? Und ich so, ich bin positiv überrascht. Ich dachte irgendwie so, ich kenne ein, zwei Songs. Und dann stellte ich fest, ich kenne ein, zwei nicht. Und dann war ich aber nochmal auf eine andere Art und Weise überrascht, wo ich gedacht habe, naja, der ist jetzt keine 20 mehr, aber der sprintet da über die Bühne. Der ist während der kompletten Konzerte immer auf der Bühne. Sogar die Kostümwechsel sind auf der Bühne. Der jachtet da mit den Knien über diesen, auch über diese langen Wege, wenn du so Barclaycard Arena und so denkst. Wo ich dachte so, ich bin schon vom Zugucken außer Puste. Ne? Also von daher, da stimmt wirklich dieses, du bist so alt, wie man sich fühlt. Aber der ist dann auch einfach irre fit. Und der lebt das aber auch, habe ich immer den Eindruck. Also der hat so Sachen, er achtet auf seine Ernährung, der ist sportlich, der ist aktiv, der ist im Kopf aktiv. Und ich glaube, da macht dann diese Zahl 80 für mich persönlich dann auch gar nicht so das Bild dann irgendwie klar. Also ich nehme ihn auch nicht wie einen 80-Jährigen wahr.
Sportlich aktiv, was macht der?
Ja, ist immer fleißig, immer Alster unterwegs. Ne?
Nachts?
Ja. Ja, das stört ja keiner, ne?
Nee, er ist ja sowieso eher nachtaktiv, ne?
Genau.
So der nachtaktive Typ. Und
ja, wie sich das gehört, also morgens um 9 oder um 11 brauchst du mit ihm keinen Interviewtermin. Ja.
Nee, das ist nicht nötig.
Merkt ihr das?
Ja, um 20.15 Uhr. Die Tagesschau ist sein Frühstücksprogramm, habe ich letztens gelesen.
Das kommt hin, ja.
Ja. Und dann joggt er um die Alster, oder wie?
Ich jogge da nicht mit.
Oder geht er nur? Weißt du das?
Das kann ich dir jetzt nicht aus erster Hand erzählen, weil, um ehrlich zu sein, da reiße ich mich nicht rum.
Er schwimmt. Sag mal, er schwimmt.
Geil, gute Idee.
Er schwimmt.
Sollst du ihm sagen?
Er schwimmt.
Guck mal, er schwimmt ja auch viel.
Ja, also. Aber zum 80. Neoprenanzug für die Alster. Geiles Geschenk.
Auch schön.
Super. Aber sexy Schwan-Outfit dann, ne? Das wäre ja schön.
ein weißer Neoprenanzug.
Dann müssten wir mal Olivia fragen, die hat bestimmt sowas.
Ja.
Da passt nur Udo nicht rein in Olivias Neoprenanzug.
Aber dann fragt man, wo sie den her hat.
Ja, also. Genau. Den besorgst du dann. War das erste Treffen mit Udo da in Timmendorf?
Nee, das allererste Treffen war im Atlantik. Ich hatte erst in der Panic City angefangen, hatte mit Conny Littmann und mit Axel mein Gespräch. Habe dann angefangen, im Büro halt bestimmte Sachen, Ideen zu Papier zu bringen und so. Und dann sagte Axel irgendwann so, jetzt musst du aber auch Udo kennenlernen. Und dann haben wir einen Termin gemacht und dann war das einen Abend im Atlantik und haben wir uns in der damals noch alten Raucherlounge getroffen. Und das war dann schon spannend. Da war ich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich so gedacht habe, so, ha, mal gucken, wie das so wird. Und dann war es aber nach 5 Minuten so, da nahm er dann auch so die Brille ab und wir waren dann irgendwie voll ins Gespräch vertieft, weil das hat mich von Anfang an so an ihm fasziniert. Du redest mit ihm und auf einmal bist du die wichtigste Person in dem Raum auch. Und das zeichnet ihn auch aus, finde ich. Und so geht er ja auch mit Fans um. Also du hast immer das Gefühl, er ist gerade für dich da. Und das finde ich ganz toll, weil das haben nicht viele Leute in der Ebene sich behalten können, sage ich mal, über ihre Karriere. Aber Udo weiß ganz genau, warum seine Fans so wichtig für ihn sind. Die haben ihn dahin gebracht, wo er ist. Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, auch selber im Umgang. Also man ist dann schon auch beeindruckt irgendwie von dieser Person.
Also er kommt einem sehr nah, ja? Als ja. Typ so?
Ja. Ja. Er ist auch sehr interessiert. Also wir hatten relativ früh irgendwie in der Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben und miteinander abstimmen mussten über Ideen, wie denn die Panic City werden soll oder was man denn da reinbaut und welche Musik und sowas. Also wir haben uns ja immer sehr eng mit ihm abgestimmt. Also wir haben regelmäßig so zu dritt Meetings mit ihm gemacht, zu viert manchmal, um auch zu gucken, weil wer kennt sein Werk besser als er selber, ne? Der kann dir genau sagen, in welcher Sekunde bei dem Song da gerade was ist, was da mit dem aber zusammenpasst und so oder wo du nochmal einen Schnips an Zeitgeschichte vielleicht findest und das ist schon mega beeindruckend.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja unglaublich beeindruckend. Mhm. Ich meine, also ich bin jetzt auch kein Udo, also dieser super Udo-Fan natürlich, da habe ich den größten Respekt und Hochachtung vor seinen Leistungen, auch über seine jahrzehntelange Arbeit und so weiter. Und das, was du gerade gesagt hast, dass er zu jedem Song oder zu jeder Songzeile weiß noch genau, was da alle Achtung, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Also so, mal ehrlich, ey. Ja, das finde ich schon, ist schon beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend.
Also es ist auch toll, mit ihm generell so zu arbeiten, auch wenn du irgendwelche Sachen aufnimmst oder so. Der hört dann auch selber von wegen so, nee, das ist jetzt nicht so 100%. Das ist halt ein Perfektionist einfach auch, der aber auch weiß, wie es geht. Auch bei einem Video, ne? Was ich sehr schön fand und was ich mir immer noch versuche mitzunehmen, ist den Spruch, den er mal gesagt hat, man muss sich selber auch ein bisschen lecker finden. Wo ich denke, da musst du dich auch selber immer wieder dran erinnern. Ne? Also gerade als Frau hat man ja manchmal so Sachen, so das gefällt dir nicht an dir, das gefällt dir auch nicht. Dann überlegst du da, kannst du dann so sitzen, sieht das gut aus. Und dann denke ich so, du musst dich selber auch mal ein bisschen lecker finden. Und das kann der aber auch ganz toll. Und ich finde, deswegen wirkt der einfach auch so toll, auch vor der Kamera. Oder wenn du ihn so siehst, wenn der hier langläuft, da bleiben die Leute schon stehen.
Peter, ne? Darf ich mal deine Hand haben? Du bist ganz schön lecker.
Oh, danke.
Das war mal. Ja jetzt toll.
Ich wollte dich jetzt nicht lecken an der Hand, weißt du? Das, das ist ja nicht so charmant. Ne?
Also, du, Handkuss finde ich toll. Ja. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Seit unser Fotograf Volker Schimpko zum Ruhestand ist, der jeder Frau bei jedem Termin einen Handkuss gab. Mhm. Und die Frauen immer ganz irritiert waren und ich das so toll fand, dass der das gemacht hat. Voller Respekt.
Ja, ja. Das und es war sehr lecker.
Ja, sehr gut.
Oh, sehr, sehr schön. Ich habe ja gesagt, dass ihr Freunde seid, du und Udo. Ist das so korrekt?
Ja, also ich glaube, es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie die dicksten Freunde sind und zusammen Eis essen gehen und dann noch irgendwie Rollstuhl laufen oder sowas. Also das muss man so anders sehen. Aber für mich ist es halt gewesen, eigentlich habe ich nur diesen Job angefangen, wollte die Panic City leiten und alles, was dazu halt zu diesem Job gehört. Aber wie es halt so ist auf dem Kiez, du bist dann so schnell dann auch so mit drinne und du entwickelst so persönliche Beziehungen mit diesen Leuten auch. Und das gehörte für mich auch dazu, dass Udo und ich auch in irgendeiner Form uns auch aneinander Interesse haben. Ne? Also als der so gehört hat, auch von meiner Vergangenheit in der DDR und so, war er ganz interessiert und wollte da auch viele Sachen hören. Und ich habe auch gemerkt, als ich letztes Jahr die Panic City verlassen hatte, das war ja auch eine Entscheidung, die hat ewig gedauert, aus guten Gründen. Und als ich es dann gemacht habe, habe ich aber auch gesagt, das ist jetzt ein komisches Gefühl, jetzt so wegzugehen. Und ich hatte Udo das auch persönlich mitgeteilt. Ich bin dann ins Atlantik zu ihm gefahren und habe ihm das gesagt. Und dann saß er auch da und sagte, ja, wir bleiben trotzdem Freunde, oder? Und das fand ich total schön, weil ich gedacht habe, gehofft habe ich es die ganze Zeit. Und das dann von der anderen Seite auch zu hören, fand ich toll. Und man sieht sich halt trotzdem noch, man simst sich noch. Und mir liegt halt ganz viel auch noch am Herzen. Ich bin halt wirklich von ihm als Mensch ein großer Fan geworden. Mittlerweile kann ich auch jeden Song mitsingen. Das liegt einfach in der Natur der Sache, wenn man das den ganzen Tag hört. Und
Hast es
toll, ihn noch in meinem Leben zu haben.
Hast du es über, das den ganzen Tag zu hören?
Haben mich immer Leute gefragt, auch in der Panic City, weil gerade wenn man dann Freunde auch so zu Besuch hat und so, und hier läuft die ganze Zeit Udo-Musik und irgendwann hörst du es gar nicht mehr und dann bestimmte Sachen, die du gerne hörst, die summst du auf einmal mit.
Weil sie gerade gelaufen sind.
Weil sie gerade gelaufen sind und so oder weil du dann auch denkst so, oder was ich auch viel habe mittlerweile ist so, wenn du in bestimmten Lebenssituationen, was hast, fängt dir irgendeine Udo-Zeile ein aus irgendeinem Song die kommt dann schon raus und das war ganz spannend. Also auch als ich dann gegangen bin, sagten einer, aber du bist doch der größte Udo-Fan. Ich so, ja, von ihm als Mensch total, aber die Musik, ja, kann ich mittlerweile auch gut leiden. Stimmt, eigentlich, ja, bin ich irgendwo schon Udo-Fan.
Jetzt bist du schon Udo-Fan.
Ja, ja.
Vielleicht wäre das andersrum ja gar nicht möglich gewesen, weil ich mir nämlich die Frage gestellt habe, okay, wenn man jetzt Udo-Fan ist, da anfängt zu arbeiten für den und dann sich anfreundet, geht das überhaupt, dachte ich mir, wenn man jemanden so toll
findet? Ich glaube, das
so
ist gar nicht
findet.
So das Hauptproblem. Ich glaube, dass es gut war, dass man auch jemanden genommen hat, der einfach unternehmerisch da auch reinpasst und weiß, was so das Ziel ist mit der Panic City und wie man das Ganze aufbauen will und dann auch ein bisschen diesen Schritt zur Seite machen konnte und nicht so dieses Problem hat von wegen, ich bin jetzt der größte Fan und fall vielleicht in Ohnmacht, wenn ich Udo treffe oder sowas oder traue mich nicht zu sagen. Also wir haben immer sehr ehrlich gesprochen und wenn ich der Meinung war, von wegen, ja, die Idee kann ich nachvollziehen, aber das ist echt nicht umsetzbar, da habe ich halt in den 8 Jahren auch gelernt, sozusagen von wegen, Idee ist nicht umsetzbar, aber warte mal, lass mal gucken, wie wir vielleicht was in der Art machbar machen können. Und ich glaube, das ist viel einfacher, wenn du nicht so ein Hardcore-Fan bist und da dann auch noch so emotional dran gebunden warst.
Ja, klar.
Das hat, glaube ich, auch durch viele Situationen einfach so durchgeholfen.
Ja, hattet ihr da auch mal Stress? Weil ich kann mir vorstellen, so als Künstler, der ja auch wirklich wahrscheinlich sehr intensiv darin lebt so und aufgeht, dass er das dann so haben möchte, wie er sich das überlegt
hat.
Genau,
und ich denke dann immer so von wegen völlig berechtigt, dass er es so haben will. Ich muss halt gucken, ob und wie ich es machbar machen kann. Ich habe gelernt, nicht gleich Nein zu sagen. Das ist mir am Anfang so bei bestimmten, warum will man das jetzt machen? Nee, das machen wir jetzt nicht oder sowas. Aber das sind eher so Situationen, die ich dann auch mit Axel Strelitz oder mit Conny dann besprochen habe, wo wir dann geguckt haben, okay, wie kriegt man Sachen vielleicht auch machbar gemacht? Oder was ist wirklich dann auch sinnvoll? Was sehen vielleicht auch mehr Leute als nur irgendwie 3 Hardcore-Fans oder so? Ich glaube, auf diese Richtung muss man das dann immer schauen. Und natürlich ist man nicht immer einer Meinung. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wo im Leben hast du eine spannende Beziehung mit irgendjemandem, sei es Familie oder Partner oder sonst wer, und dann streitest du dich nie. Also das ist ja auch das Spannende am Leben mit drin, mal unterschiedlicher Meinung zu sein.
Gab es denn mal Stress?
Ja, wir waren schon öfter mal unterschiedlicher Meinung, aber das gehört dazu, ja. Aber, und das ist natürlich auch, der hat auch einen anderen Lebensrhythmus, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also wenn dann, ich bin ab morgens um 8 Uhr auf der Baustelle gewesen, als wir die Panic City gebaut haben, bin dann um 6, 7 irgendwie losgetigert und dahin gefahren und dann kommen irgendwie nachts um 3 Nachrichten mit tollen Ideen, was Udo gerade so eingefallen ist, wo ich denke so, oh Gott, warte mal, ich habe noch 2 Stunden zum Schlafen, ne? Also da musste man sich schon eingrooven und gucken, wie wir es dann machen. Ich habe dann gelernt, so wenn dann so Nachrichten kommen, weil er funktioniert halt auch so, dann hat er manchmal so Ideen und dann schickt er dir das auch per WhatsApp oder sowas. Da habe ich einfach gelernt, ja, dann machst du halt den WhatsApp-Ton nachts aus, ne? Also so dusselig, wie es manchmal ist, weil ansonsten kam bisher in meinem Leben keiner auf die Idee, mir nachts um 3 irgendwie Nachrichten noch zu schicken. Ich habe dann immer gedacht, oh Gott, ist was mit Oma, wenn das Handy geklingelt hat.
Ja, klar.
Und dann war es aber eher sowas. Aber das hat sich eingegroovt irgendwie.
Mhm. Ja, aber nachts um 3.
Willkommen in unserem Leben.
Ja. Ja. Ja, herrlich. Chris, auch schön, nachts um 3 Nachrichten.
Ja, aber ich lese sie dann immer erst morgens, wenn ich aufwache, weil ich mache mein Handy grundsätzlich, wenn ich zu Hause bin, lautlos. Also meine Mutter, meine Tochter und mein Bruder und meine Frau, diese 4, die sind eingestellt, dass sie auch mich nachts erreichen können. Alles andere ist lautlos. Kann man auf dem iPhone übrigens einstellen.
Aber wir hatten das Thema ja gerade schon. Vielleicht guckst du dir mal nach der Aufnahme das iPhone von Petra an. Vielleicht könntest du sie da unterstützen. Aber ich habe WhatsApp immer stumm.
Ich auch.
Weil ich gar nicht will. Also nachts sind auch Anrufe auch stumm geschaltet, aber ansonsten nur Anrufe tagsüber.
Also bei den 8 Jahren Panic City konnte ich das WhatsApp gar nicht tagsüber stumm stellen oder wenn wir halt irgendwie Veranstaltungen hatten, weil wir haben im Team immer darüber kommuniziert und dann wusstest du ganz genau, wer gerade wo on Tour ist und wer gerade irgendwie ein Thema hat, wo man dann mal eben schnell hin muss. Das war immer sehr praktisch. Von daher, wenn es Ding-Ding gemacht hat, wusste ich immer, ich muss dann auch hingucken.
Aber Udo erwartet, dass du nachts dann auch antwortest? Oder
ich habe das ja dann auch gesagt irgendwann, von wegen, du, das schaffe ich da nicht, dass ich da noch erreichbar bin. Und wie gesagt, man ruft sich da ein, man findet dann seinen Weg. Und ich bin halt auch nicht auf die Idee gekommen, ihn morgens um 9 anzurufen. Also wenn man irgendwie weiß, ne, geht dir doch mit deiner Frau bestimmt genauso. Irgendwann findet man einen Weg, nee, das ist jetzt keine Uhrzeit. Und gewöhn dich lieber da dran. Und so mache ich das mit vielen Freunden auch. Also ich habe einige Freunde, die auch immer noch im Nachtleben tätig sind und die wissen dann aber auch, wenn ich mir jetzt angewöhnt habe, ich bin im Moment, gehe ich immer morgens um 8 schon ins Büro, was ganz Neues für mich. das ist wirklich ganz neu, das mache ich erst seit einem Monat.
Musst du dich erstmal dran gewöhnen.
Ja.
Ja.
Ist nicht leicht.
Aber Udo dann so nachts um 3, dann ist der wahrscheinlich so auf Hochtouren, ne?
Mit Sicherheit. Das ist ja auch das, wenn der malt, ne? Wenn der im Schwung kommt und malt, der ist ja dann auch so begeisterbar und dann ist er da in seinem Tunnel, dann ist der da auch beschäftigt.
Der ist ja auch, also ich sag mal, er kann ja auch ziemlich crazy sein. Ich hab dir die Story gerade schon erzählt. Ich habe einen Text gelesen, ein Interview mit Benjamin von Stuttgart-Barre, der erzählte, er wäre bei Udo, der noch eine Wohnung in Berlin hat, in dieser Wohnung gewesen und hätte sich einen Kaffee machen wollen und hat dann Udo gefragt, ja, wo ist denn die Küche? Und dann hätte Udo gesagt, ja, eine Küche gibt's hier da hinten auch irgendwo. Und dann hat er ihn gefragt, warst du da noch nie drin? Ja, nee, das hat sich noch nicht ergeben. Also die Wohnung hat er nicht seit gestern. Das ist schon echt crazy. Was für.
Aber ich finde es total passend. Ehrlich, man muss auch mal Prioritäten setzen, oder?
Ja, ich habe dir ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall gut, wenn er weiß, wo das Klo ist. Ja. Aber hast du solche crazy Momente auch mit ihm gehabt?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es ist halt. Udo ist halt so ein ganz anderer Typ, ne? Also da passieren dann schon manchmal Situationen, über die man gar nicht so nachdenkt. Aber ich glaube auch so mit seinen Fans passieren halt auch manchmal so Situationen, wo du so ein bisschen vom Glauben abfällst und denkst, ist das gerade wirklich passiert oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Also das wird dann irgendwann so normal. Ich hatte öfter die Situation in der Zeit mit der Panic City, wenn ich Freunden, die halt nicht auf dem Kiez sind und auch mit dieser ganzen Geschichte so gar nicht vertraut waren, wenn ich denen so erzählt habe, ach ja, und dann ist bei uns neulich dies passiert und dann jenes passiert und immer so, im Ernst jetzt oder hast du es jetzt übertrieben? Ich so, da braucht man nichts übertreiben, das ist halt so, ne? Also für jede Geschichte, für jede Sache in der Panic City, wo du eine Regel hast, gibt's ja auch einen Grund, ne? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Regel aufschreiben muss, bitte keine Waffen in die Panic City mitbringen.
Oh, wieso? Was gab's da für einen Vorfall?
Ich sitze mit Conny Littmann neben einem Schmidt-Theater, wir besprechen ein paar Sachen, auf einmal klingelt mein Telefon. Ich denke so, Mensch, die wissen doch, ich bin hier drüben, will kurz was besprechen. Ist mein Team dran. Ja, wir brauchen dich mal. Ich so, wofür braucht ihr mich da? Ja, das ist so ein bisschen heikel. Dann drucksten sie so rum. Ich so, jetzt mach hin, ne? Zeit ist Geld. Ja, wir haben hier jemanden, der mit einer Waffe in die Tour muss. Ich so, willst du mich jetzt veräppeln? Ja, nee, die begleiten einen Strafgefangenen. Ich so, bitte was? Ich so, entschuldige mal, aber auf dem Kiez ist doch Waffenverbot.
Ja, aber doch nicht für die Behörden.
Ja, und dann habe ich gesagt, aber wieso muss einer mit einer Waffe in die was für ein Strafgefangener ist denn bei uns? Und dann war es tatsächlich so, das ist wohl in Niedersachsen so ein Ding zur Wiedereingliederung, werden wohl Strafgefangene auch mit, die gehen auch zum Fußballspiel, sitzen dann mitten dir und du siehst es gar nicht. Und dann werden die begleitet von zwei
Justizbeamten,
die dann mit dicker Waffe dann so. Und dann habe ich das aber natürlich nicht gewusst, habe ich noch nie gehört. Also mit sowas habe ich noch nie Kontakt gehabt. Und dann bin ich rübergegangen und in der Zwischenzeit hatte ich schon gesagt, bin zur Davidwache einmal hin. Ich so, hätten die das nicht anmelden müssen, so mit einer Waffe hier so auf dem Kiez und so? Und die meinten so, ja, normalerweise ja, sollen wir mal mit rüberkommen? So, und dann standen die dann da so, ne, die Ninja Turtles so und guckten so, ja, den ziehen wir jetzt da raus. Ich so, nee, den ziehen wir jetzt nicht raus, da sind Kinder und und Omi und sonst wer mit in der Tour, kriegen ja einen Schreck, die wissen das ja gar nicht. Wir haben es versucht so unterm Deckmantel und dann haben wir den dann so heimlich dann so rausgezogen und dann sage ich auch so, ich so, das geht doch nicht, sie können doch nicht einfach so reiten, das müssen sie doch anmelden, müssen wir doch wissen und so. Lange Rede, kurzer Sinn, das war dann nachher noch eine sehr hitzige Diskussion. Die Polizisten wollten den dann eigentlich auch noch so zur Raison ziehen und sagen, sowas müssen sie wirklich hier bei uns Bescheid sagen, das geht nicht. Und irgendwann sagte der Polizist nur zu mir, wissen Sie, das hätten Sie wahrscheinlich auch ganz alleine regeln können, oder? Weil ich war dann auch so richtig aufgebracht und dachte so, also bitte, das geht hier nicht bei uns. Und das war dann schon, und auf einmal hast du eine Regel drin stehen, bitte bringen Sie keine Waffen mit in die Tour.
Ja. Ja, die crazy Geschichten, da hast du doch auch hier.
Ja, also ich sag mal so, Petra, dein Leben im Panic City in Verbindung mit St. Pauli, mit dem Kiez. Für Menschen, die überhaupt nicht Kiez-affin sind, die überhaupt nicht so viel Zeit hier verbringen, so wie wir, die hier arbeiten. Also ich kann ja sagen, dass ich 2/3 meines Lebens hier auf St. Pauli verbracht habe. Ist sogar fast richtig, von 52 Jahren 35 sind fast 2/3. Junge, bin ich heute mathemäßig ganz weit vorne.
Irre.
Wahnsinn. Die Situation, die wir hier erleben, das ist für uns dann, ja, Kiez. Für Außenstehende ist das. Ich habe da ein schönes Beispiel. Vor 3 Wochen hatte ich eine Kult-Kiez-Tour. Wir waren ziemlich am Ende. Es war Freitagabend, es war die letzte, es war so 7:45. Und dann gehen wir die Schmuckstraße hoch Richtung Große Freiheit. Und da war eine südländische Hochzeit. War auch laut mit Trommeln und so weiter. Und dann direkt an der Großen Freiheit zu diesem Neubaugebiet in der Schmuckstraße. Da sind dann 30, 35 junge Männer wild prügelnd durcheinander auf die Straße gekommen, während ich mit meiner Gruppe da war. Die eine Gruppe nach vorne, eine hat sich dann in der Thai-Oase, eine von Funny Fantastic, die Gruppe hat sich in der Thai-Oase gerettet, ein Teil meiner Gruppe nach vorne, ein Teil meiner Gruppe nach hinten. Und ich gucke und denke, oh, Handy raus, 110. Hab dann die Polizei angerufen, ich sage, bring mal alles mit, mach mal die große Besteckschublade aus, hier kloppen sich gerade 30, 35 Leute. Ja, bleib mal dran, wir schicken Einsatzkräfte. Ich sage, ja, Verletzte. Ich sage, ach, Pillepalle. Da liegt einer, der hat eine blutige Nase, aber hier nichts Dickes. Die kloppen nur auf sich ein, das ist hier nur. Ne, aber so, 3 meiner Gäste sind gleich stiften gegangen, die haben wir auch nie wieder gesehen. Die sind Richtung Hamburger Berg zurückgelaufen.
Ja, klar. Ne,
die habe ich nie wieder gesehen.
Ja, die wollen einfach nur weg.
Die wollen einfach nur mal kaputt, die Beine in die Hand. Und ja, das ist natürlich spannend und es ist auch aufregend, auch für mich, weil das passiert nur nicht jeden Tag. Aber das, was das bei anderen Menschen auslöst oder das, was wo du sagst, Banane, ne? Das löst bei anderen ja ganz andere Reaktionen aus, weil sie sind das eben nicht gewohnt. Und auch wenn wir von unserem Leben erzählen, hat das immer eine ganz andere Wirkung auf Menschen, die halt nicht auf St. Pauli so viel zu tun haben. Ob nun als Gast oder Arbeiter in der Bevölkerung, hätte ich fast gesagt, hier als fleißiges Bienchen.
Aber das habe ich ja als Frau schon immer gesagt. Ich fühle mich total wohl auf dem Kiez. Ne? Also ich habe ich werde häufig gefragt von wegen, wie, ja, und dann gehst du da mitten in der Nacht noch alleine durch irgendwelche Straßen. Ich so, warum denn da nicht? Außerdem kennt einen ja auch jeder. Ich so, also sorry, wenn mir irgendwas passiert. Ich glaube, das geht schneller irgendwie die Info dann auch rum. Und das ist halt auch unser Dorf hier, ne? Also so ein bisschen, jeder kriegt immer alles raus. Also hier bleibt auch nichts geheim oder sowas. Wir hatten das bei der Eröffnung der Panic City. Kennt ihr die Story mit unserer Pressewand?
Erzähl.
Wir hatten bei der Panic City Eröffnung, hatten wir ja vorne, es war richtig, richtig knackig kalt am 19. März 2018. Und wir hatten dann da draußen aber die Pressewand aufgebaut im Clubhaus St. Pauli und dann war so ein Riesending da, so ein bespanntes Teil da an der Wand mit Panic City Logo und so, wo dann die ganzen VIPs dann auch sich vorfotografieren lassen haben und sowas. Und dann war diese ganze Party dann abends vorbei und am nächsten Tag sollte morgens um 10 die erste Tour beginnen. Und ich komme da hin und ich denke so, sieht das hier komisch aus? Was ist denn das da für ein komischer Rahmen? Und dann fällt mir auf, da war unsere Pressewand. Die habe ich natürlich nachts nicht abnehmen lassen, weil ich gedacht habe, bitte, also die kann doch wohl da hängen. Die war ja festgetackert da, ne? Also der Rahmen war angebracht fest am Haus. Und dann dachte ich so, die ist jetzt aber nicht weg. Und ich dachte erst so ein bisschen versteckte Kamera jetzt und guckte so. Und dann dachte ich so, bin nochmal an den Rahmen ran und stellte fest, das hat jemand feinsäuberlich mit einem Cuttermesser rausgeschnitten. Und ich so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt fragst du hier rum und dann wurde ich auch fuchsig. Ich gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Wer klaut denn hier eine Pressewand? Und habe ich überall so rumgefragt und dann kam ich auch in die alte Liebe rein, wo dann auch schon die ersten Gäste saßen, auf die Tour gewandt haben. Und die haben mitgekriegt, dass ich den Barkeeper gefragt habe, sag mal, hast du irgendwas mitgekriegt? Hier ist die Pressewand ab. Ich wollte mich jetzt eigentlich auf den Tourstart konzentrieren, jetzt ist es hier. Und dann kam auf einmal ganz kleinlaut jemand vorbei, das war ein Udo-Fan. Ich so, was bitte? Das war ein Udo-Fan? Ich so, ein Udo-Fan? Ja, ich will den ja nicht verpetzen. Ich so, komm, aber das ist jetzt doof. Ich so, jetzt sag's doch wenigstens. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann, man sagte den Namen von demjenigen nicht. Irgendwann hatte ich die Pressewand dann feinsäuberlich zusammengefaltet wieder in der Hand. und die hängt seitdem auch immer noch oben in der Panic City als schöne Fotowand irgendwie. Aber das Schöne ist, Jahre später irgendwann sagte jemand zu mir bei einer Jubiläumsfeier in der Panik, du übrigens, ich bin derjenige, der damals die Pressewand abgenommen hat, aber da lief jemand vorbei und ich habe gefragt, wird das noch gebraucht? Und der Typ hat gesagt, nein. Ich so, wie sah der denn aus? Dann hat er mir den beschrieben, ich weiß bis heute nicht, wer das gewesen sein soll. Der gehörte nicht mal zum Haus.
Ja, irgendwer halt. Da lief aber irgendwer vorbei.
Ja, eben, halt und den vorbei. Hat er halt
Entschuldigung,
gefragt,
braucht genau. Das noch jemand?
Nö,
nein, kannst du nehmen. Nee. Alles klar, dann geh.
Aber das ist halt so schön. Es kommen Sachen raus, ne? Man kriegt dann Sachen auch geklärt.
Ja, ja, auf dem Kiez ist nichts heimlich, oder?
Nee.
Und da kommen auch viele Sachen raus, die so gar nicht passiert sind. Aber naja,
ja, ja, das ist immer noch eine andere
so
Sache.
So Kiez-Trash,
genau.
Ne? Genau. Gibt's ja auch ordentlich. Ja.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Nein, gar nicht. Ja, ja, das soll vollkommen. Aber nochmal, weil das hast du nicht beantwortet, skurrile Situation mit Udo. Crazy Situation.
Ich habe eine sehr, sehr schöne, die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als ich mich selber mit dem Thema Alter beschäftigt habe. Udo war eine Zeit lang auch sehr häufig gerne mal so einfach so in der Panic City, ne, so als Überraschungsgast. Dann zieht er sich seinen Hut so ein bisschen tiefer und hat dann auch nicht unbedingt seinen Hut auf, sondern seine Schiebermütze und mischt sich so ein bisschen unter das Volk. Natürlich siehst du, dass es Udo ist. Ne? Also wenn du weiter guckst, das ist Udo. Und entsprechend gehen dann normalerweise auch Leute auf ihn zu. Nun hat er sich aber bei uns so auf dem Beritter, auf dem Spielbudenplatz ganz wohl gefühlt, ist auch öfter in der alten Liebe gewesen, war schöner, strahlender Sonnenschein. Er kam vorbei, dann war auch die Zarin noch mit dabei, seine, die ihn immer schön stylt, ne? Seine Stylistin war dabei, noch ein paar Freunde, die er hatte und er sagte, ach, wir wollen mal gemeinsam bei einer Panic City Tour mitmachen, hast du gerade ein paar Plätze frei? Ich so, ja klar, kriegen wir hin. Nun sitzen wir vor dieser alten Liebe, tolles Wetter, wie gesagt, die Leute schon sitzen beim Bierchen und so, Feierabendbierchen, die nächste Tour geht los und ich sage noch zu Udo, ne, komm nicht, dass wir so spät losgehen, sonst verzögern sich die nachfolgenden Touren, man achtet ja auch immer auf sowas. Und so ein, zwei Leute kamen dann auch so zu ihm hin und auf einmal sagt die eine von wegen, ja, das ist aber nicht der echte Udo. Ich gucke sie an, wie kommst du jetzt da drauf? Und dann hat die das aber so vehement immer bestritten, das ist nicht der echte Udo. Und Udo immer so, nee, ich bin das Chefdouble, ne? Wir haben so total unseren Spaß da gehabt. Weißt du, so. Und dann irgendwann gingen die mit auf Tour. Und dann, bevor wir hochgegangen sind in den Fahrstuhl, sagte dann die Zarin so zu ihr, naja, wieso glaubst du ja nicht, dass das der echte Udo ist? Und dann fing die an, das zu begründen, guckte so die Hände an und sagte, nee, also entschuldige, aber Udos Hände sind viel älter, das ist hier, also es ist wirklich, man sieht das ganz genau, das ist nicht der echte Udo. Und dann hat sie das so richtig schön begründet, wir haben gesagt, okay, dann ist es halt so und er ging halt mit und hatte auch echt seine Freude dran. Und ein paar Räume später, weil die anderen Gäste haben durchaus auch geglaubt, dass das der echte Udo ist und haben auch ein paar Fotos gemacht und haben, cool, der geht mit uns jetzt hier auf Tour, wie geil ist das denn, ne? Und waren auch alle aufgeregt und so. Und irgendwann ein paar Räume später guckt auf einmal die Frau ihm so in die Augen und hat ihn die ganze Zeit auch beobachtet und dann fällt ihr das ein, oh großer Gott, das ist wirklich Udo, die ist uns fast umgekippt. Ne? Also die ist so zusammengesagt, ich habe nur gedacht, so, oh Gott, lass jetzt hier nicht noch was passieren. Aber das passierte halt auch mit Udo. Ne? Aber der liebt diese Situation auch total und haut dann so Dinge raus, ich bin das Chefdouble.
Ja, aber dass er überhaupt da so eine ganz normale Tour mitgeht, ne?
Toll.
Das würde ja jetzt echt, also würde mir, glaube ich, von den Menschen, die ich kenne, die irgendwie eine gewisse Prominenz haben, glaube ich, kaum einer tun.
Der hat also, ja auch, wir haben ein Udo-Phone da eingebaut, ne? Und das benutzt er auch, ein Udophon.
Ein Udophon?
Es gibt ein Telefon, wenn man so rauskommt aus der Tour, so hinten im Shop dann da, gibt es ein Telefon und diese Nummer hat nur Udo. Gut, ich hatte sie auch, weil ich sie angelegt habe, aber ansonsten hat sie nur Udo. Die haben wir nie an irgendjemand anderen weitergegeben. Und wenn dieses Telefon klingelt, sagen wir auch immer von wegen, geh gerne irgendjemand dran, weil das ist Udo. Und dann hast du immer wieder Leute da stehen, das ist doch nicht der echte Udo. Ich so, stell ihm Fragen. Und das ist wirklich aber auch Udo, ne? Also der fragt dann manchmal auch so von wegen, so, sind heute noch Touren? Und dann ruft er da an. Also das
gibt's ja nicht.
Das wird auch behalten. Also auch wenn die jetzt umbauen, das wird behalten.
Und das Telefon, das wollte er selber haben? Oder wessen Idee war das?
Conny Littmann hatte die Idee. Der hat ja auch dieses Gorillum gemacht mit diesen Escape-Räumen. Und da gibt es auch irgendwie so in Guschis geile Grotte auch so eine Telefongeschichte, wo dann jemand, wo Conny dann noch anrufen kann oder jemand, der so klingt wie er und dann den Spielern so. Und auf diese Idee hatte Conny Littmann tatsächlich und meinte, eigentlich müssten wir so eine Spezial-Hotline für Udo haben in die Panic City rein. Ja, und das war dann ganz leicht umsetzbar. Und Udo fand die Idee total cool und meinte, ich habe mich sofort dabei.
Und wie häufig ruft er da an?
Super unterschiedlich. Manchmal hat er irgendwie gefühlt jeden Tag mal bei irgendeiner Tour angerufen. Ne? Und dann hast du teilweise Leute morgens um 11 Uhr in der Tour, ob es jetzt klingelt. Ich so, es ist ein bisschen unwahrscheinlich. Schläft noch.
Dann ist
aber
es nicht
so in den späteren Touren und so. Doch, das kommt durchaus vor, ja.
Schon geil. Und was erzählt er dann?
Das, was auch immer derjenige, der das Telefon abhebt, mit ihm redet. Wir hatten mal einen kleinen Jungen, der sagte auch so, ja, ich habe gerade so ein Referat gemacht. Und dann hat er sich mit ihm unterhalten. Dann hörst du manchmal nur so, ja, finde ich super. Ja, nee, das stimmt, das auch. Und dann fragst du so danach so, das war total toll. Der hat sich wirklich interessiert, so was ich so mache und so. Ne? Also, ja, Telefonat mit Udo halt, ne?
Ja, cool. Echt abgefahren. Wie bist du überhaupt zu dieser Stelle gekommen und wie bist du die Hebamme des Ganzen geworden?
Also ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen tatsächlich. Ich hatte viele Jahre in einem großen Entertainment-Konzern gearbeitet, bin dann da weg und dann musste ich erstmal so mich selber finden, habe eine Weltreise gemacht, war total cool. Und danach habe ich halt so gedacht, so, was will ich eigentlich machen? Ich will schon gerne was machen, was auch einfach Freude macht. Ne? Also es gibt ja so Leute, die dann nur Karriere, Karriere, Karriere und dann diese Gehaltsstufe und so. Und da habe ich so gedacht, nö, das will ich gar nicht, ich will irgendwas machen, was spannend ist. Und dann stand da auf einmal eine Stellenanzeige, Betriebsleiterin für innovative Rock-Experience gesucht. Ich so, was ist das denn? Dann habe ich mir das durchgelesen, Aufgaben klangen okay, aber dieses innovative Rock-Experience fand ich schon spannend. Und dann stand da als Firma Panic City Betriebs GmbH, habe ich gegoogelt, da war gar nichts zu finden. Ja, Wunder. Ja, und dann hatte ich mich da beworben, dachte so, naja, mal gucken, was das ist. Vielleicht erzählen die dir dann mehr, wann du mal mit denen reden kannst. Und dann klingelte auf den Sonntag irgendwie total spät abends mein Telefon. Und ich denke, welcher normale Mensch ruft denn auf den Sonntag abends an? Und ja, wir finden ihre Bewerbung ganz toll. Wollen sie nicht mal vorbeikommen? War das Axel Strelitz? Ja, dann würden wir sie Dienstag um 20 Uhr zum Gespräch einladen. Wir treffen uns dann unten vorm Clubhaus St. Pauli. Und ich denke so, alles klar. Bin ich da hingestiefelt, ne? Schön, wie man das so kennt, wenn man vorher Bürokarriere gemacht hat.
Schick gemacht.
Etui-Kostümchen, ne, Hackenschuhe, Strumpfhose, wie sich das gehört, Haare schön hochgemacht. Und dann stehe ich da und dann sind wir vier Etagen zu Fuß hoch, wo ich nur gedacht habe, oh Gott, der Mann hat nicht gesehen, dass ich hohe Schuhe habe. Und Axel hatte
doch,
dann
hat er wahrscheinlich, ist ihm völlig egal.
War er auch nicht gesehen. Und dann hatte Axel seinen Hund Holly damals noch mit, so ein kleiner schwarzer Spitz. Und die hatte der dann auch noch damit im Arm. Und dann kommen wir hoch und da ist halt so nur Rohbau gewesen. Da war noch nicht mal der Boden richtig drin, sondern wirklich Rohbau. Und dann stand da ein Tisch in der Mitte und dann sitzt da rauchend Conny Littmann am Tisch. Und Axel dann, auf einmal hatte ich Axels Hund auf dem Schoß. Dann hatte ich, glaube ich, schon die ersten Funken sprühten dann schon. Und dann haben wir uns halt so unterhalten, was ich so gemacht habe und was die Idee ist. Und dann erzählten sie von Udo Lindenberg und Kunde. Ich so, ach, deswegen Panik. Ja, und dann war das Ganze nachher Geschichte. Das ging relativ flott. Dann habe ich im April angefangen. Dann haben wir das Konzept richtig gut erarbeitet, haben dann geguckt, dass wir noch einen Partner finden, der das Ganze technisch auch umsetzen kann, weil Udo und Corny sind, also Udo wollte immer schon mal was mit dem Thema Panic City machen und wusste aber nicht genau was. Da war dann so alles im Raum, ja, so Museum und dann hängen viele Sachen an den Wänden. Dann hatte Corny gesagt, naja, müssen wir mal gucken. Dann hatten die
sind befreundet, oder?
Die sind befreundet, ja, ja. Und die, dann hatte Udo ihm auch gesagt, ja, jetzt wollen die mir da irgendwelche Räumlichkeiten in der Speicherstadt zeigen. Und dann ist Corny mitgegangen und sagte so, das ist Quatsch, da kannst du gar nichts machen. Ich habe eine andere Idee. Und Axel und Corny sind ja auch unter anderem mit die Bauherren vom Clubhaus St. Pauli. Und die wussten, vielleicht passt es genau dahin, weil Udo gehört nun mal zum Kiez. Ne? Also sein Stern lag ja damals schon auf dem Kiez. Und das ist ja auch das, wo er in Hamburg gelandet ist. Und dann sagte Axel dann auch, als Corny ihn damit ins Boot geholt hat, ja, aber so für Museum bin ich gar nicht zu haben. Das muss schon irgendwie was frisch sein, irgendwie Multimedia. Und da ist Udo dann auch ganz schnell Feuer und Flamme gewesen. Und dadurch entstand dann die Idee, was mit Multimedia zu machen, was es in der Form noch nicht gab. Und tatsächlich waren wir auch die Ersten, die deutschlandweit überhaupt so ein multimediales Museum gemacht haben, mit Sachen, wo alles für jeden Hans Franz, ne, auch Püttchen Prömmel aus Hinterpose-Muckel mit 98 Jahren, konnte diese Tour mitmachen und musste nicht irgendwelche technisches Vorwissen haben oder so. Und alles ist so gebaut gewesen, viel konnte man schon machen, aber die meisten haben sich das nicht getraut. Ne? Also wie war immer dieser Spruch von wegen, alle haben gesagt, das geht nicht, und dann kam einer und hat einfach gemacht. Und da sind halt diese drei Typen, Udo, Corny und Axel, einfach auch genau die richtigen für. Die haben dann eine Idee und machen es dann irgendwie und kriegen es umgesetzt.
Sie brauchten aber die Hebamme.
Ja. Sie brauchten die Hebamme. Ja, ich habe immer, ich bin dann auch so jemand, der dann sehr strukturiert sich um Sachen kümmert. Ne? Von Bank über Löhne, über sonst was, ist ja dann ganz viel dann auch zu koordinieren und so. Und da habe ich ja sehr viel Freude dran. Ja, habe auch alles mitbegleitet von den Drehs. Wir haben, zu uns hatte man auch vorher gesagt, ja, sowas zu bauen und dann zu eröffnen, braucht man locker 1,5 bis 2 Jahre. So, ich habe im April 2017 angefangen. Im Sommer haben wir schon gedreht in Gronau, in seiner Geburtsstadt, in Hamburg, an der Alster, wo er ja damals vom Interconti rübergeschippert ist zum Atlantik. Dann haben wir im Atlantik gedreht. Es war super spannend. Also es war eine richtig tolle Zeit, wo du teilweise auch echt Tag und Nacht unterwegs warst. Und dann haben wir im Herbst 2017 tatsächlich die ersten Testläufe schon gehabt, weil wir ja auch alles so Technik hatten, die du nicht von der Stange kaufen konntest. Ne? Also da sind Multimedia-Touchtische dran, wo du mitmalst. Wir haben eine VR-Show gehabt mit einer VR-Brille. Jeder hat eine VR-Brille gehabt. Das läuft aber trotzdem alles synchron mit den Leuten, die aufhaben.
War das das Konzert?
Ja, genau.
Ich war ja schon mal da.
Ja, also das weiß ich.
Ich weiß nicht, wann das war. 2008. Also es war jetzt recht zeitnah.
Ja, ja. Es war noch vor der Pandemie.
Ja, war vor der Pandemie. Also 18, ja. 19 vielleicht.
Wir müssen dringend hingehen, weil ich war nämlich noch nie.
Ja,
Asche über dein Haus.
Ja, total. Ja, wirklich. Absolut.
Also das ist wirklich mal was
Besonderes. Und ich finde wirklich, also Fan, ich würde mich nicht als Fan von irgendwem bezeichnen, Wieke. Aber ich finde Udo schon wirklich toll. Deswegen ist das eigentlich, ja.
Wir brechen hier sofort ab.
Ja.
Ich möchte nicht so einen Podcast führen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich stelle hier lauter schlaue Fragen und war noch nie da. Ich glaube, es hackt. Was ist denn los hier?
Ich kann das total verstehen.
Ruhig, ne?
Boah, trifft dich gleich der Witz beim Scheißen hier, oder was ist los? Sage mal.
Tut mir leid.
Aber du, das Schöne ist, die bauen jetzt tatsächlich um. Das ist mega aufregend. Ich bin jetzt gerade da gewesen.
Das hätte ich dich auch gleich gefragt.
Also von daher, das lohnt sich zur Wiedereröffnung. Auf jeden Fall musst du hingehen.
Absolut.
Es wird so spannend. Also es wird Anfang Mai ein Soft-Opening geben. Also die sind jetzt komplett, die haben alles Mögliche eingerissen. Der gesamte Osten ist komplett auseinandergerissen. Da kommt eine richtige Wand, so wie in Berlin die Mauer dann stand.
Ach so.
Okay, wo der, der Osten im in der Panik.
Ich wollte gerade sagen.
Stimmt, man gewöhnt sich das so an. Wir sind gerade im Osten, wir sind im Boogie Park, wir sind dort. Und da wird ganz viel an neuer Technik reingebaut. Das Ganze wird richtig cool immersiv, also da, wo die Leute noch viel mehr mitmachen, wo die Leute mitmachen können.
Ach so, invasiv.
Genau, also du bist nicht mehr darauf angewiesen, zukünftig immer eine feste Tour mit einem Guide zu machen, sondern du kannst, hast dann deinen Zeitslot, gehst dann da rein und kannst, wenn du den einen Raum 10-mal machen willst, machst du den 10-mal. Wenn du den anderen nur 1-mal machen willst, machst du den. Wenn du einen überspringen willst, machst du auch.
Und was machst du damit?
Halt die coolen Sachen machen. Also du lernst, wanderst durch auf Udos Faden, ne? Durch sein Leben mit ihm. Da kommt jetzt, glaube ich, auch Komet noch mit rein, was ja, ein Knallerhit war. Und da wird auch ganz viel nochmal umgebaut. Da wird mit Technik nochmal neu was gemacht. Und das wird richtig noch cooler zu miterleben, als es ohnehin schon war.
Ja, also, ich fand's ja vorher schon toll. Du hast meine Frage vorweggenommen. Mhm. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du einmal beschreiben kannst, was überhaupt die Panic City ist für Menschen wie mich, die noch nie da waren. Jetzt hast du es
also,
schon
so. Also was ich
so
ganz spannend fand, wir haben am Anfang immer gesagt, an wen wenden wir uns eigentlich? Und dann hieß es immer, ja, an den Udo Lindenberg-Fan. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, schon im ersten Jahr, 2018, habe ich gemerkt, das ist gar nicht unbedingt der Udo Lindenberg-Fan, der hinkommt. Der kommt sowieso, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber das waren hauptsächlich Hamburg-Touristen, Leute, die nach Hamburg kommen.
Ich muss
Hamburg
mal eben
kommen.
Kurz gucken, das klang ihm nicht gut.
Ja, jemand an der Tür?
Nee, an meinem Motorrad.
Oh. Jemand ist an seinem Motorrad. Ist nicht gut.
Nee, fände ich auch nicht gut.
Aber geil, dass er das hier hört, dass jemand das hört draußen man. An seinem Motorrad ist, oder?
Das hört man.
Nee, falscher Alarm.
Okay.
Also er hat es doch nicht gehört.
Sonst hätten wir das auch gehört.
Ja, ich hab nichts gehört.
Ja, vom Motorrad. Das war wieder dieser blöde Mülleimer, den ich an den Hauswand gedonnert hat.
Ah, okay.
Ja, super. Irgendwer donnert hier immer irgendwas auf dem
Hallo,
Schiedsrecht.
Wer donnert hier?
Ja. So, wieder Mikros richtig.
Hörst du
also
mich
jetzt,
noch?
Jetzt erzählst du noch mal von vorne, bitte.
Entschuldigung.
Was war da? Wo waren wir gerade?
Wir waren. Ist
das
wer?
Nee. Das sind die Drecksmülleimer vor der Tür und da treten einem welche Assis gegen oder was? Keine Ahnung. Ja. Ich gehe gleich raus und trete mal gegen den Assi.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltest du den Assi treten.
Soll ich nicht genau?
Nee, du bist mir einfach zu lieb dafür, verdammte Scheiße.
Ich wollte gerade sagen, ich finde sie zu aggressiv dafür. Mach du das lieber.
Nonverbal ist hier angesagt. Hier wird nicht mehr, die Zeit des Redens ist vorbei.
Okay.
Lernen gut. Durch Schmerz.
Ja, gut, das machen wir dann gleich. Wir machen kurz zu Ende und dann macht ihr das
kurze
schon
Pause.
Zusammen. Genau, da ist er wieder.
Wieder da.
Wir waren bei, was da überhaupt angeboten wird. Also und du hast dann erzählt, dass der Udo-Fan, dass da es Hamburg-Touristen
genau.
sind.
Also wir haben immer gedacht am Anfang, dass das sich hauptsächlich an den Udo-Fan richtet. Und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, der kommt sowieso. Und unsere Leute, die wirklich in die Panic City auch gekommen sind, haben wir ganz schnell gemerkt im ersten Jahr, ist eigentlich der typische Hamburg-Tourist. Also man kommt nach Hamburg, will irgendwie was Cooles erleben. Dann, klar, habt ihr natürlich mit den Kultkurztouren mittlerweile das Türchen geöffnet, sodass die Leute sich auch mal auf die Reeperbahn trauen, ohne dass sie irgendwie da noch Begleitschutz brauchen, so ungefähr. Das denken ja viele. Sodass die ja mittlerweile so auch über den Kiez geführt werden und so ein bisschen was erleben. Man hat manchmal so die ganzen Besucher vom Musical und von den Theatern und sowas. Aber tagsüber gab es bisher noch nicht so viel. Also es gab das Panoptikum natürlich seit langer Zeit, aber die meisten Leute haben immer gedacht, ja, tagsüber ist doch da auf der Reeperbahn gar nichts. Mhm. Und das fanden die, glaube ich, ganz spannend zu hören. Mitten im Herzen der Reeperbahn befindet sich da was, wo du da Spaß haben kannst. Da geht es um den Udo Lindenberg, ja, mal gucken. Und die Leute waren so leicht zu begeistern und wir haben das schon immer so gepflegt gehabt, weil ich das auch persönlich von Anfang an gepflegt habe, wo wir dann auch Empfehlungen geben, wo die gesagt haben, ach, und hier wohnen dann auch Leute. Ich so, natürlich, was meinst du, warum da vorne noch irgendwelche Supermärkte sind und da ist ein Kiosk und da, das ist ja nicht nur für Touris gebaut worden. Das ist ja hier keine Geisterstadt wie in Miami, sondern hier wohnen Leute, hier leben Leute. Und die fanden das auch mal ganz toll, wenn wir dann so erzählt haben und Empfehlungen gegeben haben. Ne? Also ich empfehle immer gerne bestimmte Touren, wenn die sagen, ach, wir wollen noch mal so eine Tour über den Kiez machen, was kannst du empfehlen? Oder wir suchen ein bestimmtes Restaurant oder was kann man denn jetzt noch am Abend machen? Macht es Sinn, noch eine Hafenrundfahrt zu machen? Und so sind wir ganz schnell in diese Tourismusschiene auch reingerutscht. Also es war dann auf einmal Musik, Udo-Fans, Kultur und Tourismus, was halt so uns umgetrieben hat und was das Ganze auch für mich super spannend gemacht hat und so lange auch super spannend gehalten hat. Weil 8 Jahre hatte ich nie gedacht, dass ich in der Panic City mein Herz verlieren werde. Und ich merke ja auch, es schlägt immer noch dafür. Also es ist durchaus auch weiterhin mein Baby.
Man hört das
Baby.
Auch ganz deutlich, weil wenn du sprichst, das ist so
ja, schön.
Offen.
Ja. Ja,
das schön.
Ist sehr, sehr schön, ja.
Ich war jetzt, wie gesagt, das erste Mal wieder in der Panic City und habe gedacht, jetzt kann ich es abgeben, jetzt ist es okay. Ich freue mich jetzt, wenn da was Neues passiert. Ich habe natürlich auch, ich hatte Axel neulich getroffen, habe ich gesagt, so, ich freue mich schon auf diese Neueröffnung und was dann alles zu sehen ist. Ich gesagt, also wenn ich da nicht in der Gästeliste mit drin berücksichtigt werde, wäre ich schon ein bisschen beleidigt. Und also ich freue mich auch wirklich, was da entsteht und finde es toll. Uns haben ja auch viele unserer Mitarbeiter haben uns lange begleitet, wo du denkst, das habe ich noch in keinem Unternehmen in irgendeiner Form gehabt. Wir hatten Minijobber, die am 19. März 2018 angefangen haben, die immer noch bei uns tätig sind.
Ja.
Also irgendwie
scheint ein guter Arbeitgeber
daran,
zu sein.
Genau, ja. Ich glaube, es geht vielen so wie mir, die einfach sich sehr verbunden damit fühlen. Und da sind natürlich auch so Leute wie Corny, Axel und Udo einfach diejenigen, die das auch leben, also und die auch dieses Kiezleben für uns so lebenswert gemacht haben.
Ja. Mhm.
Aber was konkret ist denn neu? Kannst du Stationen verraten?
Ganz neu wird der Osten tatsächlich sein. Also der in der Panic City, nicht, dass du denkst, wir fahren jetzt irgendwo hin. Der war vorher immer so ganz klinisch rein weiß und hatte dann oben so ganz helle, helle Lichter, weil das so dieses Wachturm-Überwachungsgefühl zeigen sollte. Und dann bist du da mit so Tablets rumgelaufen und hast halt Augmented Reality, nannte man das, so überlagerte Realität. Konntest du am Tablet nochmal Stories über den Osten, was Udo damit verbindet, ne? Wie ist er überhaupt zu seinem goldenen Trabi gekommen? Was war das mit diesem Konzert im Palast der Republik und so? Was hat das mit dieser Gitarre, wo drauf steht Gitarren statt Knarren, die er an Honecker damals übergeben hat, zu tun? Also all diese Geschichten konntest du leben. Und das wird jetzt nochmal ganz anders aufgebaut da kannst du viel mehr auch mit drin erleben. Die haben den Trabi zerschnitten und ich habe heute Morgen gedacht, ich falle hinten über. Tatsächlich wird die hintere Trabi-Hälfte gerade auf eBay versteigert und da sind die Fans natürlich richtig hart hinterher. Die restliche Trabi-Hälfte wird weiterhin in der Panic City bleiben. Dann wird die Gitarre auch ganz anders eingebaut. Es wird so anders die Geschichte erzählt. Auch in den anderen Räumen werden die Geschichten von Udo anders erzählt. Man schafft viel mehr Spots, wo die Leute auch klönen können, sich austauschen können. Weil das war auch in den 8 Jahren, die ich in der Panic City war, immer so das tolle Erlebnis. Wir hatten irgendwann mal jemanden, der meinte, ja, aber kann man nicht auf die Tourguides verzichten? Und dann gehen die Leute da selber durch. Und dann guckst du dir auf Google die Bewertungen an und du merkst, nee, genau dieses Persönliche ist das, was die Leute da dran so fasziniert. Ne? Also wie oft hat man Fragen gekriegt zu, oh, du hast du den schon mal getroffen? Ne? Oder wie ist denn der so? Und kommt der wirklich hierher? Oder ist das nur ein Schnack? Und joggt der wirklich um die Alster? Also all diese Fragen, die du mir ja auch stellst, die kriegst du von jedem Tourgast dann im Grunde genommen auch. Und die fanden das toll. Und die fanden das toll, wenn du da auch Sachen beantwortest. Bestimmte Sachen beantwortet man auch nicht. Ich finde, ein bisschen Privatsphäre gehört auch jedem Menschen. Und
Doch, was beantwortest du denn nicht?
Ja, welche Fragen beantwortest du nicht?
Es hat mich mal jemand gefragt, welche Jeansgröße hat Udo?
Naja, ich XS. Das guck ich dir doch an. Ich meine, das musst du noch nicht fragen.
Klein. Ja. Auf jeden Fall klein.
Und dann sage ich so...
Knabenhaft quasi.
Ja, es war eine Dame und dann habe ich gesagt, entschuldige, aber wenn ich dir jetzt die Frage stelle, welche BH-Größe hast du, beantwortest du die auch? Nee, das ist ja privat. Ich so, ach, guck einer an.
Ach so, ja, bei Udo ist nichts privat.
Bei Udo ist nichts
privat. Ja, aber das Sachen ist das privat. Problem, was die Leute denken. Also, je mehr du ins Scheinwerferlicht rückst, desto mehr glauben die Leute, haben sie Anspruch, alles über dich wissen zu dürfen. Also das ist schon, und ich meine, Udo ist jetzt Superstar. Also das ist ja nun hier Creme de la Creme de la Creme de la Creme mit Kirsche obendrauf und auf der Kirsche ist noch ein Hütchen, weißt du? So, natürlich wollen die alles wissen.
Ja.
Ne? Aber ich sag mal so, nö.
Ja, und ich finde, er ist schon nahbar genug. Ne? Also der geht ja auch, wenn er auf dem Kiez hier unterwegs ist, der hat keinen Bodyguard dabei. Also braucht er auch meistens nicht. Einer von uns kümmert sich schon, wenn da irgendjemand zu übergriffig wird, dann gehst du ein bisschen dazwischen. Hast du einen,
ich meine, es ist Udo. Ein Blick zur links oder rechts zu irgendeiner Tür, die sind sofort da. Ja. Also,
kann er wahrscheinlich ganz alleine unterwegs sein. Und von daher,
so muss man ihn mental dann auch unterstützen. Also wo ich so sage, so bestimmte Sachen kannst du auch sagen, spielst du dann auch zurück.
Ja.
Heißt das nicht, ab 80 auch Altenpfleger und nicht mehr Bodyguard?
Also bitte.
Das ist jetzt ja unverschämt.
Sehr.
Ich finde, das war eine Frage, das war keine Feststellung. Das war eine Frage.
Nein, beantworten wir mit einem fetten Nein.
Okay.
Na genau.
Okay. Wir haben uns ja vorhin schon drauf geeinigt. Wir haben uns geeinigt, Alter ist keine.
Ja, eben. Ne?
Absolut.
Ich wollte nur mal nachfragen.
Und die Panic City, hast du das vorhin gesagt, wann genau die wieder eröffnet wird?
Ja, ich hatte jetzt gefragt, die soll wohl in der ersten Maiwoche tatsächlich eröffnen. Also kann auch sein, dass das so ein bisschen... wäre schon cool, ne? Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, Udo hat am 17. Mai Geburtstag, da muss die Panic City auf sein.
Ja, es muss fertig sein,
das
ne?
Das muss fertig sein, genau. Und von daher wollen die so früh wie möglich wieder in der ersten Maiwoche oder zweiten Maiwoche eröffnen.
Ja, sportlich.
Und dann wird es aber, ja mein Gott, also wir haben damals von 2017 auf 2018 das ganze Ding von Null aufgebaut. Da habe ich schon großes Vertrauen in die Leute, die da den Bau machen. Sind ja wieder die gleichen.
Nein.
Die sind ja Druck gewohnt.
Genau.
Ja,
aber du bist nicht mehr da, also ist der Druck nicht mehr so hoch.
Ja, tatsächlich haben, als ich Montag da war und dann einige gesehen hatte, kam dann auch gleich die Beschwerde, das ist ja jetzt blöd, morgens um 7 kein Kaffee fertig und keine frisch gebackenen Muffins. Ich so, da bin ich jetzt nicht mehr für zuständig.
Ja, Power Petra, von Panik Petra zu Power Petra und jetzt zurück zu was?
Jetzt bin ich tatsächlich...
Porno-Petra.
Oh, großer Gott, nee. so weit wollte ich den Job dann doch nicht wechseln. Nee, tatsächlich habe ich jetzt das Thema Tourismus für mich nochmal weitergesetzt, sodass ich mich nicht nur um die Leute, die nach Hamburg kommen, um Tourismus kümmern, sondern ich arbeite bei der GLC Glücksburg. Hört sich geil an, ne? Mit Glück ist auch immer Glück,
finde ich. Glücksburg? Wieso machst du so Glücksspiele?
aber so heißen die. Und die machen unter anderem Tourismus-Marketing für ganz viele Destinationen an der Ostsee, an der Nordsee, im Harz, im Spreewald. Das heißt, ich kann das alles, was ich bei der Panic City gelernt habe, jetzt natürlich noch so deutschlandweit auch einsetzen.
Was heißt das?
Ich leite die Marketingagentur dafür und das heißt bestimmte
Standorte. Du machst das Marketing für die Standorte.
Genau, und bestimmte Standorte werden von der GLC tatsächlich komplett auch.
Okay, du klippst überall das Licht an, damit die Leute den Spot sehen und sagen, jetzt muss ich mal nach.
Zum Beispiel.
Was weiß ich.
Aber auch so ein Urlaubsmagazin, also, ja. Oder wenn du sagst, von wegen die Touristinformationen vor Ort, die werden tatsächlich von uns auch in einigen Orten bespickt.
Okay.
Von daher, ich bin auch wieder am Gast dran. Das ist
da
genau
fährst
das,
du dann selber hin?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich schon ein paar Standorte besucht. Ich war gerade in Friedrichskoog an der Nordsee, dann war ich in Glücksburg an der Ostsee, in Schönhagen. Dann war ich jetzt im Harz, das war auch ganz spannend. Da freue ich mich übrigens schon auf die Motorradtouren wieder im Juni, weil jetzt habe ich ja noch ganz andere Anlaufpunkte da. Ne?
Welche Motorradtouren meinst du?
Ich fahre immer Motorrad tatsächlich, das ist so mein Ding. Im Sommer mit Freunden dann schön durch den Harz.
Ja, tolle so Touren, tolle Touren, tolle Touren.
Kannst du bestimmt gut nachvollziehen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, nur habe ich nie am Wochenende Zeit, weil ich immer arbeite. Also,
ja, guck. Ja, schlecht. Aber irgendwas machst du falsch.
Rede mit meiner Chefin. Ich hätte gerne am Wochenende frei. Mal sehen, was sie mir erzählt.
Ja, dann kannst du auch gleich nach dem Neoprenanzug. Das.
Den mache ich schneller.
Ja, den.
Also ich kriege eher einen weißen Neoprenanzug für Udo, als dass du mir frei kriegen, dass du bei meiner Chefin das schaffst, dass ich frei kriege am Wochenende.
Okay, wir können es versuchen.
Die Wette, da wette ich drauf.
Okay, wir versuchen es.
Aber das ist ja toll.
Genau.
So, jetzt hat nicht nur Hamburg, sondern Deutschland was von dir.
Genau,
durch deine strahlende Persönlichkeit erleuchtest du das deutsche.
Ja, also ich glaube, ich komme immer wieder zum Kiez zurück. Also Montags ist immer noch Perstal immer angesagt. Mittwochs treffen wir uns ja auf dem Großstadtdorfplatz, auf dem Spielbudenplatz.
Schön, Tom
da wird dann
Perstal,
schön
ne?
erstmal
immer einen kleinen Löten trinken, ja?
Tatsächlich trinke ich relativ selten. Also wenn dann mal so einen kleinen Prosecco oder so, da bin ich schon für zu haben.
Oh,
oder ein Eierlikörchen. Also das ist aus der Udo-Zeit auch immer noch geblieben. Ne? Das Eierlikörchen nehme ich noch mit.
Ich war schon mal ein Eierlikörchen mit Udo getrunken.
Ist super.
Tatsächlich.
Ich noch nicht.
Du nicht?
Ich habe auch kein Eierlikörchen.
Udo, würdest du uns bitte noch mal zum Eierlikörchen einladen?
Ja, also
der
wirklich,
Fabi
ne?
möchte auch mal.
Dann so, wenn er jetzt, der macht ja jetzt so viel jetzt zu seinem Geburtstag, also da wird sich doch irgendwie der...
Wir werden sehen.
Ja.
Der wird schwer unterwegs sein, ne?
Ich glaube auch.
Ja.
Also ich hoffe, dass er ein bisschen auch an sich denkt und sich auch mal eine Auszeit zwischendrin
gönnt. Das wollte ich gerade sagen.
Es ist ja wirklich auch viel geplant, ne? Dieses Udoversum im Stielwerk, diese Riesenausstellung im Miniaturwunderland, da will er ja diesen Panik... Zug irgendwie selber auf die Gleise setzen und dann Ausstellung in, wie heißt das, Werl?
Ja, bei Walentowski, die Galerien, wo er seine Bilder ja auch ausstellt und verkauft.
Ja,
da steht im Übrigen jetzt auch der Original Trabi, habe ich gerade gelesen.
Ach so, ich sag mal so, über Freizeit-Dings.
Langeweile hat der nicht, ne?
Genau, das wollte ich sagen, vielen Dank.
Ja.
Ich habe gerade gehört.
Nee,
aber
die Langeweile kann
schon,
er sich
dass er auch auf jeden Fall im Juni zum Kiez wiederkommt und dann auch da ordentlich gefeiert werden kann in der neuen Panic City und dann auf dem Spielbodenplatz. Reeperbahn wird dieses Jahr 400 Jahre. Ne? Also da singen wir doch sogar ein Udo-Lied, ne? Singen wir nicht Reeperbahn?
Ich weiß nicht, was ihr singt. Ich singe nicht mit, weil wenn ich singe, wird es nichts.
Ach was, da singen so viele Menschen. Da soll doch irgend so ein Weltrekord gemacht werden. Da hört man dich
Hallo,
dann gar nicht.
Mein glockenheller Sopran. Ich meine, was soll das denn?
Ja, okay, dann singen wir halt mit alle.
Reeperbahn.
Alle Mann.
Ja, ja, ich bin dabei. Ja. Ich bin dabei.
Siehst
ich bin,
du, textsicher ist er schon mal.
Ja, ja, ja. Das eine Wort, das schaffe ich.
Genau.
Jedes Mal. Reeperbahn, ja, wunderbar. Die geile Meile, auf die ich kann, ist es das?
Sehr schön.
Ja.
Ich bin stolz auf
dich. Genau das. Das wird dann. Voll am Start.
Mhm.
Also er wird hier rund um seinen Geburtstag auch auf dem Kiez unterwegs sein.
Mit Sicherheit. Also das wird er sich nicht nehmen lassen, dass er irgendwie diesen Sommer wieder richtig
Hiermit lade ich ihn offiziell im Namen der Olivia-Jones-Familie ein.
Das wird
zu
cool.
Zu was? Eierlikör.
Das ist mir völlig egal. Ja. Ich lade ein, Olivia muss es ausbaden.
Ja.
Am 8.7. haben wir unser Sommerfest. Olivias Sommerfest, 8.7. Da ist er hiermit offiziell. Warte. Ja, alles klar. Also Olivia sagt, am 8.7. ist das Sommerfest und, sie ist offiziell ist da jemand eingeladen.
Na, wenn sie das...
Alles klar, ja? Mit ausdrücklichem Wunsch.
Genau. Ja, wenn sie das so sagt, ne?
Ja, sie sagt ja.
In dein Ohr direkt.
Ja. Alles klar. Ja, sie sagt nochmal ja.
Da haben wir das auch geklärt. Bist du irgendwie bei Udo rund um seinen Geburtstag?
Also ich werde ihm, der wird sicherlich belagert werden von ganz vielen Leuten. Von daher, ich bin immer so jemand, ich will mich da gar nicht so hindrängen irgendwie. Ich werde ihm mit Sicherheit wieder eine nette Sprachnachricht schicken und dann kommt irgendwann zurück von wegen, oh supi, danke.
Ich dachte, du springst aus der Torte.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Ach so, bist du schon mal für ihn aus der Torte gesprungen?
Nee, jetzt wird es sehr interessant. Jetzt wird es sehr interessant. Die Gerüchteküche. Auf keinen Fall. Nee.
Man muss nur links und rechts mal ein, zwei, drei Worte.
Wir sind ja auf dem Kiez.
Ja, ja, schwupps steht das morgen.
Weißt du noch, als Panik-Petra für Udo aus der Torte gesprungen ist? Kannst du dich erinnern, Fabi? Das war echt, das war krass.
Da wurde sie dann zur Puffer-Petra.
Ja, großer Gott. Nee, ich bin ja die Nette.
Also es ist jetzt keine Party mit Freunden angesagt, wo du dann dabei bist. Also eher.
Also ich glaube, der wird so oder so belagert werden. Wie gesagt, ich würde ihm wünschen, wenn er auch ein bisschen Zeit für sich hat und das machen kann. Ich kenne das selber so von Geburtstagen. Ich bin auch selber nicht so der Mega-Feierer an Geburtstagen. Es ist total nett, wenn Leute sich von sich aus dran erinnern. Aber ich kann das schon nicht ab, dass auf Facebook immer draufsteht, wann man Geburtstag hat. Das habe ich irgendwann mal geändert in irgendeinen anderen Tag. Weil ich so gedacht habe, so die sich dran erinnern wollen, sollen sich dran erinnern. Und wenn die einen feiern, freut man sich umso mehr irgendwie. Es ist herzlicher. Ja. Und von daher, das ist auch okay. Ich habe gestern mit meiner besten Freundin meinen Geburtstag nachgefeiert von vor 2 Wochen.
Happy Birthday nachträglich.
Happy Birthday.
Happy Birthday nachträglich.
Ja, aber war auch nicht schlimm, dass wir es nicht am gleichen Tag gemacht haben. Nee. Weil du, um ehrlich zu sein, wollte ich doch ein bisschen meine Ruhe haben.
Ja, ist auch völlig in Ordnung. Macht man, wenn es passt.
Mhm, genau.
Was wünschst du denn, Udo?
Ich wünsche ihm, dass er wirklich diesen Club der 100-Jährigen auch schafft, weil ich finde, das hat er verdient. Ich wünsche ihm, dass er auch mal Zeiten hat, wo er nicht so viel von ganz vielen Leuten belagert wird, weil das sind so wertvolle Zeiten. Und ich wünsche ihm ganz viele ehrliche Menschen auf den nächsten Jahren, sodass er mit Freude sich auch an seinem Lebenswerk erfreuen kann, aber auch auf alles, was noch kommt. Vielleicht hat er Bock, noch mal eine Konzerttour zu machen. Vielleicht hat er Bock, noch mal ein neues Album zu machen. Da kommen mit Sicherheit wieder tolle Bilder. Also ich wünsche ihm da ganz viel Freude dran.
Schön. Das lassen wir jetzt so stehen. Jawohl, wir wünschen Udo auch.
Nur das Beste.
Das Allerbeste.
Und Gesundheit, das Wichtigste.
Ja, ich wünsche ihm, glaube ich,
Gesundheit.
Echt bis zum letzten Atemzug einen wachen Verstand, einen klaren Kampfgeist, den er schon immer hatte. Das wünsche ich mir sogar nicht nur für ihn, sondern für alle anderen, weil so viele Menschen von ihm profitieren.
Mhm. Ja. Wir wünschen Udo nur das Beste und vor allem Gesundheit.
Jawohl.
Erfolg brauchen wir nicht wünschen, er ist erfolgreich. Gesundheit.
Ich danke dir sehr, wir danken dir sehr.
Ja, ich danke dir auch. Danke, dass du mich mit einbringst.
Natürlich.
Ich danke dir auch.
Sehr gerne, war lustig mit euch.
War schön mit dir.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkiez-touren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkiez-touren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.